Vielen Dank euch, dass ihr uns mit reingenommen habt in den Lobpreis. Vor wenigen Wochen, es war Ende Mai, feierten wir hier in Deutschland 70 Jahre Grundgesetz. Ich bin mir nicht sicher, wer das mitverfolgt hat. Wenn man so die klassischen Nachrichten in dem Fernsehen geguckt hat, dann wurde immer wieder so ein Artikel nach dem anderen jeden Tag vorgestellt. Und wir wurden daran erinnert, dass wir dieses Grundgesetz haben. Und interessant ist, dass dieses nach dem Zweiten Weltkrieg ja entwickelt wurde, um zu vermeiden, dass es jemals wieder zu so einer wahnsinnsschrecklichen Diktatur kommt, wie es im Nationalsozialismus war, dass sich das nicht wiederholen soll. Und noch interessanter ist, dass eigentlich ein christliches Menschenbild dahinter steckt und es sogar in der Präambel auch verankert ist, auch wenn das vielen heute ein Dorn im Auge ist und sie am liebsten den Gottesbezug aus dem Grundgesetz komplett rausstreichen wollen, dennoch ermöglicht uns das Grundgesetz, dass wir hier in Deutschland einigermaßen friedlich zusammenleben und es ist ein ganz fester Bestandteil geworden in unserem Land. Mit ganz verschiedenen Artikeln werden die unterschiedlichen Lebensbereiche angesprochen und da was hineingesagt. So wie zum Beispiel die Würde des Menschen, die ist unantastbar, oder es wird um die, ich habe die Freiheit, mich selber, meine Persönlichkeit so zu entfalten, solange es keinen anderen damit stört, dass sich alle vom Gesetz gleich sind, dass wir Religionsfreiheit haben, Glaubensfreiheit haben, dass wir Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit haben. Macht uns das Grundgesetz glücklich? Aber deine Gesetze machen mich glücklich, das sagt der König David im 119. Psalm. Und er beschreibt dort die wunderbare Einzigartigkeit des Gesetzes Gottes in 176 Verse. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen. Der David, König von Israel, vermutlich einer der einflussreichsten Menschen in seiner Zeit, vermutlich auch einer der reichsten Menschen in seinem Land, der schreibt dieses. Und in Vers 16: Deine Gesetze machen mich glücklich. Machen Gesetze glücklich? Wie empfindet ihr das? Oder er schreibt im anderen Vers, in 127. Vers: Ich liebe deine Gebote mehr als reines Gold. Der vermutlich reichste Mann im Land liebt das, was er von Gottes Wort verstanden hat, was ihm bekannt ist, was über in der Schriften steht oder was durch Propheten gesagt wurde. Behauptet er, das ist mir lieber als reines Gold. Er kennt sich aus. Und es scheint, dass er was erlebt, was wir uns heute ja auch wünschen, dass wenn wir in der Bibel lesen, dass sich uns da was ganz Neues erschließt. In Vers 18 und 19: Öffne mir die Augen, damit ich deine Wunder erkenne und dein Gesetz, das dein Gesetz enthält. Diese Welt hier wird nicht für immer meine Heimat sein. Deshalb brauche ich deine Gebote, die mir zeigen, was du für richtig hältst. Er betet hier, dass der Heilige Geist ihm die Augen öffnet. Und offensichtlich gibt es Dinge, die ihm noch verborgen sind, wenn er im Wort Gottes liest. Und er redet von Wundern, die im Wort Gottes enthalten sind, die er gerne kennen möchte. Und er redet davon, dass es wichtig ist, sich auszurichten wie so ein Kompass, um dann in die richtige Richtung sich zu bewegen auf Dinge, die wir auch nach dem Tod noch für gut halten. Herr, zeige mir, was deine Ordnungen für uns bedeuten. So die Idee von Gottes Wort. Jesus ist Gottes Wort. Das haben wir in der Predigt vom Arthur Reisig vor kurzem gehört. Und da wurde er uns vorgestellt, Jesus als das Wort, was am Anfang schon da war. Das heißt, wenn ich im Wort Gottes lese, wenn ich im Gesetz Gottes lese, dann begegnen mir dort nicht Buchstaben, sondern dann begegnet mir dort eine Person, nämlich Gott. Oder in Vers 45, im gleichen Psalm: Ich führe mein Leben in Freiheit und Glück, weil ich deine Ordnungen beständig erforsche. Wie geht's euch? Gesetze und dann Freiheit und Glück? Hat der David hier irgendwas genommen, was ihn so ein bisschen komisch macht? Aber er sagt hier ganz klar, es gibt hier eine andere Dimension. Denn hinter Gottes Geboten gibt es ein Wunder, eine Schönheit, die uns dann zum Aufblühen bringt, wenn wir das lesen. Man könnte jetzt auch alle anderen Verse noch durchgehen an der Stelle. Aber vielleicht ist es die Challenge für die kommende Woche. Lest mal den Psalm 119 durch. Es sind nur 176 Verse, so 3,5 Seiten in der Bibel. Und der Psalm aber macht klar, dass David ganz aus dem Häuschen ist über dem Gesetz Gottes. Er sagt was, dass Gottes Wort eine Kraft ist. Das hat eine Schönheit, die man gar nicht so kennt. Und jetzt ist heute Pfingsten und ihr fragt euch vielleicht, warum redet Jo jetzt hier so viel über Gesetz? Wieso redet er nicht über den Heiligen Geist? Über das, dass der gekommen ist. Aber alles, was wir in der Bibel finden, was in der Bibel geschrieben ist, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, weist auf Jesus hin. So auch die Feste, die uns in der Bibel beschrieben werden. Und wenn wir heute Pfingsten feiern, dann hat es auch was mit Jesus zu tun. Wir feiern ja immer Feste, auch wir feiern heutzutage Feste. Wir feiern Geburtstag, Abi-Feier, ist die noch oder war man die schon? Nee, kommt noch, ne? Abi-Feiern, Hochzeiten, Verlobungen, Weihnachten, Ostern und eben auch Pfingsten. Und diese Feste, die wir feiern, die sind Momente, die uns aus dem Alltag rausnehmen und uns was anderes erleben lassen. Es sind Feste, die uns erinnern an das, was war, aber auch erinnern an das, was noch kommen wird. Und Gott freut sich, dass wir Feste feiern, wenn wir Feste feiern. Und er selber sagt in seinem Wort, das können wir nachlesen, in 5. Buch Mose, Kapitel 16, dass es seinem Volk Anweisungen gibt, Feste zu feiern. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an einer Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Das erste zum Fest der ungesäuerten Brote, das zweite zum Wochenfest und das dritte zum Laubhüttenfest. Und ihr sollt nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Also wir haben hier drei Feste. Das Fest der ungesäuerten Brote, besser als das Passafest bekannt, wo das Volk Israel die Freiheit aus der Sklaverei feiert. Das zweite, das Wochenfest, ist das jüdische Pfingstfest, in dem es das Fest der Ernte ist, die ersten Frucht, aber auch, und das ist ganz wichtig an der Stelle, das Fest zur Feier der Gabe, dass sie die Tora, das Gesetz bekommen haben. Dieses wurde im Volk Israel gefeiert, dass es das Fest ist, wo das Gesetz an das Volk gegeben wurde. Und das Laubhüttenfest als Zeit der besonderen Freude. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 2 im ersten Vers zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Und es ist interessant, dass hier das jüdische Pfingstfest gemeint ist. Es ist nicht das christliche Pfingstfest. Und wir überlesen dieses ja ganz, ganz leicht. Es wird hier vom jüdischen Pfingstfest berichtet. Und wenn wir da ein bisschen nachforschen, dann finden wir ganz viele große Parallelen zwischen dem, was im Alten Bund war und was im Neuen Bund, im Neuen Testament dann kommt. Das Volk Gottes wird aus der Sklaverei rausgeführt. Das finden wir im Alten Bund. Und dann feiern sie Passa. An dem gleichen Passafest wird Jesus sterben für unsere Sünde und es ist die Erfüllung von dem, dass Jesus für uns eine Freiheit schenkt, uns rausführt aus Abhängigkeiten, aus der Unfreiheit, aus Abhängigkeiten von Sünden, von Süchten und auch von den negativen Festlegungen, die wir in unserem Leben haben. Das Passa war Rettung fürs Volk und für uns ist es Erlösung für die gesamte Menschheit. Und 50 Tage nachdem das Volk aus Ägypten rausgekommen ist, geschieht was. Und 50 Tage nachdem Christus gestorben ist, am Kreuz gestorben ist, passiert auch was. Das Volk Israel damals kommt an den Berg Sinai und am Sinai bereitet Gott so ein Live-Erlebnis vom Allerfeinsten vor. Ihr könnt es nachlesen im 2. Buch Mose. Der Berg Sinai bebt in Gewittersturm und Feuer und das Gleiche passiert auch danach, 50 Tage nachdem Jesus gestorben ist, und am dritten Tag, drei Tage danach ist er auferstanden, dann 40 Tage danach in den Himmel gefahren, die 40 Tage war er auch noch mit seinen Jüngern unterwegs und sagte ihnen, wartet auf den Heiligen Geist, der wird kommen. Und sie warten dann bis zum jüdischen Pfingstfest, das Wochenfest, weil es 7 mal 7 Wochen sind. Und das Ereignis nach den 7 mal 7 Wochen ist Pentekost, 50. Tag nach dem ersten Ereignis. Und an dem 50. Tag passiert ja auch was in dem Haus, in dem die Jünger sich versammelt haben. Auch dort kommt ein Sturmbrausen auf, könnt es nachlesen, wenn ihr parallel lest. Ein Rauschen wie ein mächtiger Sturm, dann auch etwas wie Feuerflammen. Und wenig später wird berichtet, da bebte auch noch die Erde. Das Volk Israel hat immer gefeiert, dass Gott ihnen die Gesetze und die Gebote gegeben hat. Und die frommen Juden waren so begeistert von Gottes Geboten, dass sie bei diesem Pfingstfest die Nacht zum Tag machten. Tora lasen, sangen und beten, tanzen Und sie schmückten alles und machten eine richtig fette Party und freuten sich, dass sie dieses Gesetz Gottes haben. Wir haben ja da eher als Deutsche so ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu Gesetzen, da können wir nicht ganz so nach. Und trotzdem denke ich, wird niemand in Deutschland sagen, es ist blöd, dass wir Gesetze haben. Auch das Grundgesetz wird niemand sagen, das ist, bringt nichts. Niemand sagt, wer braucht schon Unantastbarkeit der Würde oder Meinungsfreiheit, Presse oder Religionsfreiheit. Ich denke, wir sind alle dankbar, dass wir dieses haben. Und die Juden feiern das Gesetz Gottes und sagen damit, ich stelle mich unter die Gebote Gottes und das Gesetz Gottes, denn Gottes Ideen sind gut, weil Gott gut ist. Nur vielleicht verstehe ich es noch nicht besser, aber Gottes Gesetz, Gottes Gebote sind gut, weil Gott gut ist. Und auch wir können ja beten heute, Gott, öffne mir die Augen für die Wunder, die dein Wort enthält. Vielleicht habe ich noch nicht alles erkannt. Und Gott sagt auch immer wieder, dass durch Propheten in der Bibel, dass er das Gesetz in die Herzen schreiben will. Nicht nur auf Papier oder Steintafeln, sondern in die Herzen verankern will. Das heißt nicht, dass jetzt da jemand ist, der sagt, du musst es jetzt tun, sondern wenn das passiert, dann möchte ich das tun. Dann mache ich das, weil es gut ist. Dann will ich dieses göttliche Gesetz leben, weil ich merke, Gott meint es gut mit mir. Ebenso auch, als die Jünger beisammen waren, dann erlebten sie auch Gottes Gegenwart. Damals, das Volk Israel, als es die Gebote bekam und es erlebte, wie das war, die Reaktion darauf war Ehrfurcht vor Gott. Sie haben realisiert, Gott ist ein allmächtiger Gott. Sie haben realisiert, Gott ist großer Gott. Gott ist da und er kann machen. Er hat alle Kraft und das brachte sie zur Ehrfurcht. Und das Gleiche passierte auch mit den Jüngern, die da in dem Haus zusammen waren an dem jüdischen Pfingstfest. Auch sie erlebten die Gegenwart Gottes, die Realität Gottes, auch das Brausen, den Wind, sowas wie Flammen. Und auch ihre Reaktion über dem, was sie erleben, war Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes, wie wir das auch hier gesungen haben, Gott, der ist heilig. Pfingsten feiert das Volk Israel, dass sie die Gebote bekommen haben, quasi als Startschuss, als Geburtstag für ihre Nation in der Beziehung mit Gott, der sich ihnen in den Geboten offenbart. Und Pfingsten, wie wir es heute kennen, unser christliches Pfingstfest, ist der Start für uns als Gemeinde, nicht die Gemeinde jetzt in Haiger, aber in generell Gemeinde weltweit. Allerdings gab es dann beim Volk Israel einen ganz dramatischen Wendepunkt. Sie vertrauten den Geboten, sie vertrauten dem Gott nicht mehr und haben dann angefangen und haben gesagt, oh, das ist uns alles zu krass, um was es hier geht, das ist nicht greifbar genug, das ist nicht irgendwie, dass wir es packen können, lass uns was anderes schaffen, haben dann ein goldenes Kalb gemacht und haben den Götzen angebetet. Und dann führt Gott ein Prinzip ein, das er immer schon hat und das auch bis heute noch da ist. Wenn wir nicht annehmen, was Gott uns gibt, wenn das Volk nicht annimmt, was Gott ihm gibt, und auch wenn wir heute nicht annehmen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und die Veränderungskraft, die da drin liegt, ablehnen, dann werden wir die Konsequenzen für unserem Leben selber tragen müssen. Damals beim Volk Israel war es dann so, als sie das goldene Kalb angebetet haben, dass danach dann 3000 Menschen starben an einem Tag. Und hier ist wieder eine interessante Parallele zu dem Text in Apostelgeschichte 2, dass der Petrus, als er verstanden hat, dass Jesus auch für ihn, für seine Sünden gestorben ist am Kreuz, dass der Heilige Geist in seine Unvollkommenheit, in sein Nicht-Perfekt-Sein hineinkommt und als dem Petrus sein Herz anfängt, wirklich für Jesus zu brennen, sodass er sagt, ich möchte jetzt deine Gebote leben, dann fängt er an zu predigen und 3000 Menschen werden gerettet. Also damals 3000 starben, 3000 werden gerettet. Und es war an Pfingsten. Ich habe mich dann gefragt, wieso gibt es so viele Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Weil Gott einen Plan hat, denke ich, und den schon immer verfolgt hat, mit dir und auch mit mir, und das auch in der Bibel reflektiert hält. Und das Herausfordernde ist, dass ich, wenn ich irgendwas wegnehme von dem, was in den Wurzeln drin ist, vielleicht auch die hebräischen Wurzeln betrifft, weil ich es nicht verstehe, dann tendieren wir dazu, dass wir einseitig werden. Am Beispiel von Pfingsten, wenn ich nicht verstehe, dass der Heilige Geist das Ziel hat, dass das Wort Gottes in mir lebendig bleibt oder in mir lebendig wird, dann werde ich mich immer, wenn es um den Heiligen Geist geht, an Äußerlichkeiten aufhalten. Und dann werde ich sagen, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Warum? Ja, ich brauche halt mehr, gib mir einfach mehr davon. Aber ich finde nirgends, dass die Jünger gesagt haben, gib uns mehr davon. Aber ich finde wohl, dass wir nicht mehr brauchen, sondern dass wir mehr Raum geben sollen, dass der Heilige Geist in mir mehr Raum bekommen kann, dass er mich ganz erfüllen darf, wie wir das in dem Lied auch gesungen haben, füll mich ganz. Wo habe ich noch Dinge, die er nicht füllen darf? Und da müssen wir verstehen, wofür ist denn der Gottes Heilige Geist da? Der Heilige Geist ist doch dafür da, dass es in mir, dass es in dir lebendig wird. Dass wir das göttliche Gebot leben, weil da Leben drin ist. Dass es in mir lebendig wird, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir auch Autorität dadurch bekommen, weil Christus in uns ist, dass wir Mut bekommen. Und da geht es nicht nur um ein cooles Gefühl zu haben, sondern es geht darum, dass wir rausgehen und Zeugen Jesu sind. Der Heilige Geist kommt, damit die rausgehen können. In Kapitel 1 von Apostelgeschichte, im Vers 8, sagt Jesus seinen Jüngern, wartet auf den Heiligen Geist und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also das gehört immer zusammen. Wenn wir den Heiligen Geist loslösen von dem Auftrag, Zeuge Jesu Christi zu sein, davon, dass wir anderen von Jesus erzählen, dann entwickelt sich ein abgedrehtes Christsein. Die Idee von Pfingsten ist doch, dass Gottes Geist in unsere Unvollkommenheit, in unsere Unperfektion hineinkommt, damit klar wird, ich brauche, jeder braucht Jesus, um durch ihn Erlösung zu haben. Und die Voraussetzung dafür, dass das gelingen kann, ist an Pfingsten geschehen, ist an Pfingsten passiert. Der Heilige Geist als Beistand kommt zu allen, die an Jesus Christus glauben. Und damit wird auch Pfingsten dann zum Startschuss für Gemeinde und auch zum Startschuss für Weltmission. Weil Gottes Geist dazu befähigt, der Christus in uns befähigt dazu, weil Jesus uns den Auftrag gibt, hinzugehen in alle Welt und das Evangelium weiterzusagen, Jünger zu machen. Und weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. An Pfingsten, sowohl am jüdischen als auch am christlichen Pfingstfest, weist alles auf Jesus hin. Und jetzt ist die Frage, was heißt das, was bedeutet das für uns? Klar, kriegen wir da den Heiligen Geist, der uns das öffnet. Und was macht denn der jetzt, der Heilige Geist? In der Vorbereitung, da fand ich so vieles, dass ich gar nicht alles aufzählen kann. Und vielleicht müsste man eine ganze Predigtreihe drüber machen, was der Heilige Geist alles macht. Aber bitte behaltet im Hinterkopf, seit dem Pfingstfest, was in Apostelgeschichte 2 berichtet ist, ist die Kraft des Heiligen Geistes auf alle Jünger Jesu ausgegossen. Zum Ersten, das ist das Wichtigste für mich gewesen, er bewirkt, dass ich überhaupt zum Glauben an Jesus Christus kommen kann. Er bewirkt, dass du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Keiner von uns ist zum Glauben an Jesus gekommen, ohne dass es nicht der Heilige Geist bewirkt hat. Und wir lesen es auch im 1. Korinther in Kapitel 12. Keiner kann bekennen, Jesus ist mein Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Des Weiteren, der Heilige Geist lehrt. Wir lesen es im Johannesevangelium. Jesus sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Er erinnert auch. Er erinnert an die Zusagen Gottes und er gibt uns zur rechten Zeit die Worte, die wir sagen sollen. Deshalb in Lukas 12 steht ja, wenn sie euch in Synagogen vor Gerichtsherren oder vor Richter und Machthabern ihr verhört werdet, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt, denn der Heilige Geist, und da haben wir es wieder, der Heilige Geist wird euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Ich weiß es nicht, ob ihr schon mal verhört wurdet. So von Polizei und ganz offiziell. Ich hatte dieses Erlebnis, als ich in London, in Heathrow, auf dem Flughafen mit meinem Handgepäck ein Problem gab. Ich wurde dann rausgezogen von Scotland Yard und dann waren auf einmal so 10 so bewaffnete Polizisten um mich rum. Das war gerade so in der Terrorphase, wo der IS weltweit tätig war und die haben dann vielleicht an mir was gesehen, ich weiß es nicht. Das Verhör dauerte dann so 1,5 Stunden, mein Flug habe ich verpasst. Und ich kann euch sagen, das war jetzt nicht lustig. Aber auch da erlebte ich, dass Gottes Geist zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und konnte dann dort im Laufe des Verhörs, in dem Gespräch, dann auch mit den Polizeibeamten über meinen Glauben und auch über Mission in Afrika sprechen. Manchmal hat Gott Humor. Meistens mehr als ich. Und der Heilige Geist gibt auch Glaubensgewissheit. Wir lesen das ja in Römer 8, im 16. Vers. Gottes Geist gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir brauchen nicht uns fragen, bin ich wirklich Gottes Kind? Gottes Geist, der Heilige Geist, bestätigt unserem Geist, dass wir das sind. Und er wohnt in uns und er ist immer bei uns. Auch dieses ist der Heilige Geist. Er ist immer bei uns. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Er ist immer bei dir. Gott, die Kraft Gottes, ist immer bei dir. Und der Heilige Geist, er schenkt auch Sündenerkenntnis und er führt zum Sündenbekenntnis. Bekennt einander die Sünden, damit ihr gesund oder heil werdet. Wir werden alle schuldig aneinander, immer wieder. Und Schuld oder auch Sünde trennt uns nicht nur von Gott, sondern trennt auch unser Miteinander. Sündenvergebung aber bringt zusammen und verbindet. Wir können das bekennen und dann frei werden durch den Heiligen Geist. Ich las im Andachtsbuch diese Woche, das Böse in unserem Herzen verändert sich nicht aufgrund eines einzigen Befreiungsmoments. Erst wenn wir damit zerbrochen vor Gott stehen, kann er seine reinigende Arbeit vollziehen. Und diesen Zerbruch vor Gott, den bewirkt und da führt uns auch der Heilige Geist hin und durch. Und wie sowas ganz praktisch aussehen kann, möchte Anna uns schildern aus dem Erlebnis, was wir Anfang des Jahres, als wir in Afrika waren, was sie da hatte.
Ja, wir haben seit Jahren ein Problem in der Arbeit gehabt, dass zwei Frauen miteinander nicht können. Und viele Gespräche, Versöhnungen, Aussprachen, Vergebung war geschehen und es funktionierte nicht. Jetzt hatten wir einen Gebetstag geplant als Frauen, so 12 Frauen von uns, und wir sind vom Gelände woanders hingegangen, und dann sagte die eine zu mir, ich habe so oft um Vergebung gebeten, es passiert nichts, ich gehe nicht mit, weil ich nicht beten kann in diesem Kreis. Und ich habe gesagt, komm, wir beten jetzt, dass Gott irgendwas tut, und Gott kann das tun. Und ich fände es sehr schade, wenn du nicht mitgehst. Okay, an dem Morgen, sie stand da, ist mitgefahren. Und wir sitzen in diesem Kreis, und die das mit uns gemacht hat, hat im Psalm mit uns durchgenommen. Und wir haben immer so eine halbe Stunde, 20 Minuten über einen Text nachgedacht, und dann haben wir gebetet, den ganzen Tag durch so. Und das war vielleicht die dritte oder vierte Runde, haben wir gebetet, und wir sind alle auf die Knie gegangen, weil es war die Frage an mein persönliches Herz, irgendwas. Und irgendwie war es so automatisch, dass wir alle auf den Knien waren. Und wo wir wieder uns hinsetzen wollten, blieb eine unten. Und dann hat sie vor uns allen, und ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Schamkultur, eine afrikanische Kultur, in der man sein Gesicht nicht verlieren mag, weil man Angst hat, was denken die Leute dann über mich, ist diese eine Frau da unten geblieben und hat dann vor uns allen, der anderen, weil sie zu mir vorher gesagt hat, ich war so oft dahin gegangen, jetzt soll die mal zu mir kommen, ja. So, und sie hat dann gesagt, ich hab dich nicht lieb, vergib mir. Ich sündige gegen dich, vergib mir. Hat das alles ausgesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, 12 Frauen, Tränen überströmt, eine Heiligkeit Gottes, die da mitten unter uns war, weil wir Versöhnung erlebten auf dem höchsten Niveau, ein Moment, ein heiliger Moment Gottes. Nachher habe ich sie gefragt und habe gesagt, hast du das geplant? Hast du? Nein. Aber da, wo ich auf den Knien war, hat der Geist Gottes zu mir gesagt, bekenne deine Schuld, zerbrich, egal was die anderen denken. Und sie stand auf im Sieg Gottes. Und sie ist seitdem eine andere Frau. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in unserer Arbeit ausmacht. Diese Versöhnung, das haben alle mitgekriegt. Sie ist als erstes zu ihrem Mann nach Hause. Die beiden kamen zu uns und wir haben Gott gedankt für dieses Wunder der Versöhnung, und diese Freiheit, diese Freude trägt diese Frau jetzt in ihren Alltag, und alle erleben das. Und aller Stolz, sie hat gesagt, mir ist das so schnurzegal, was die über mich denken. Ich bin jetzt frei. Und ich habe meine Maske fallen lassen. Und jetzt bin ich ein geheiltes Kind Gottes. Und das ist Freiheit.
Und es schenkt der Heilige Geist Sündenerkenntnis, Bekenntnis und es führt dann in die Freiheit. Und er macht noch mehr. Er nimmt die Angst und er gibt auch Mut. Wenn wir lesen hier, dass der Petrus bis vor kurzem noch ängstlich war, dass er sich versteckt hat, weil er nicht wusste, wie soll es jetzt weitergehen, wenn Jesus nicht mehr dabei ist, bekommt er jetzt Mut und er hält später eine bärenstarke Predigt. Bärenstark würde der Ralf sagen. Eine bärenstarke Predigt. Und er redet von Jesus und von Gottes Geist und dann gibt es das Wunder, dass Menschen das in ihrer Sprache hören und 3000 zum Glauben an Jesus kommen, sich bekehren. Er nimmt Angst und gibt Mut. Er nimmt auch die Angst, ich erinnere noch dran an das Zeugnis, was Almut hier weitergegeben hat, dass sie Gottes Durchtragen trotz Krankheit und Schwäche spürt, dass er sie umgibt mit seinem Schutz. Das hat mich sehr berührt. Das kann nur der Heilige Geist schaffen. Aus uns selber heraus geht es nicht. Und vielleicht kennst du es ja auch, du hast eine anstrengende Woche vor dir und du bist entmutigt und du weißt nicht so recht, wie du die Aufgaben, die vor dir liegen, schaffen sollst, weil sich immer wieder Schwierigkeiten in den Weg stellen. Ich nehme an, jeder kennt solche Situationen. Ich hatte so ein Erlebnis auch und auch letzte Woche. Und in die Situation spricht Gott durch sein Wort zu uns und zu mir. Und den Vers, der am Schluss vom letzten Sonntag uns als Segen für die Woche mitgegeben wurde, aus dem 2. Mose 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet ganz stille sein. Den habe ich die Woche nochmal bekommen und ich habe es erlebt, dass es genauso ist, dass Gottes Wort echt ist, dass es stimmt, dass Gottes Geist durch Gottes Wort zu uns redet, uns ermutigt und aufrichtet. Und der Heilige Geist begabt auch zum Dienst. Er gibt den Gotteskindern Begabungen. Und dadurch, dass er die begabt, gibt es Wachstum und Form und Halt in der Gemeinde. Und er gibt die Gaben, weil er will, dass sie zur Ehre Gottes und zum Dienst eingesetzt werden. Egal, ob es um die Gabe von Heilung, Gastfreundschaft oder von Glauben, von Dienen oder irgendeinem geht. Es sind seine Gaben, die er uns gibt. Es sind nicht unsere Gaben, aber wir gehören ihm. Und der Heilige Geist, der gibt auch Zeugnis von Jesus. In Johannes 15 lesen wir das in Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis von mir geben. Der Heilige Geist gibt ein Zeugnis von Jesus. Und die Liste, was der Heilige Geist alles wirkt, die könnte man noch viel länger machen. Ich will aber hier enden. Was der Heilige Geist aber nicht ist, ist kein Thema zum Streiten, sondern er ist Gottes Kraft, er ist Dynamik, er ist Gottes Kraft zum Leben. Im Alten Testament wurde der Heilige Geist nur an bestimmte Personen gegeben und oft auch nur für eine bestimmte Zeit. Aber seit dem Pfingstfest, was uns in Apostelgeschichte 2 berichtet ist, an alle Kinder Gottes. Und letztlich ist es der Heilige Geist das Beste, was Jesus uns, was Jesus seinen Jüngern mitgeben konnte, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Wir sind nicht alleine gelassen. Der Heilige Geist vertritt Jesus und weist uns auf Christus hin. Und er ist die unsichtbare Form Gottes auf der Erde. Und doch tun wir uns oft so schwer damit, weil wir den Heiligen Geist nicht so richtig fassen, nicht so richtig greifen können. Und dann gibt es viel Verwirrung um den Heiligen Geist. Und das macht uns unsicher. Und vielleicht hat der eine oder andere auch so ein bisschen Angst vor ihm, weil er nicht sichtbar ist, weil er nicht so greifbar ist. Aber das braucht man ja nicht zu haben. Wir haben ja auch vor Jesus keine Angst. Und der Heilige Geist ist genauso Gott, wie auch Jesus Gott ist und wie der Vater Gott ist. Lediglich in einer anderen Form. Bei Wasser können wir das sehr gut nachvollziehen. Wir haben Wasser in flüssiger Form, in fester Form, dann nennen wir das Eis, und wir haben es in gasförmiger Form und dann ist es Dampf. Und trotzdem ist es alles Wasser, H2O. Bei Gott das Gleiche. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Gott, ein Gott. Und der Heilige Geist ist auch souveräner Gott. Das heißt, wir können nicht frei über ihn verfügen, aber er möchte über uns verfügen. Und er möchte, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir uns gebrauchen lassen als sein Werkzeug. Bist du bereit dazu? Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist oder umschreibt ihn auch mit dem Wort Wind oder Luft oder Hauch, Ruach genannt. Ich habe es den Kindern versucht, mit dem zu erklären. Wenn der Wind draufkommt, dann bewegt sich was. Und diese Worte stehen eben für einen besonderen Wesenszug des Heiligen Geistes. Wie ein Wind, der manchmal kräftig bläst, manchmal nur so eine sanfte Brise ist oder kaum merkbar weht, spürt man den Heiligen Geist manchmal mehr, manchmal weniger oder vielleicht manchmal auch gar nicht. Und trotzdem ist er da. Und er hat zwei Richtungen, in die er arbeitet, in die er wirkt. Die erste Wirkrichtung ist in mir, ist zu mir. Der Heilige Geist ist die Kraft, die Gott in mir, wo Gott in mir was bewirkt. Der Christus in mir, der neues Leben, ewiges Leben in mir schafft. Der es in mir hell macht, dass die Dunkelheit, die in mir drin war, verschwindet. Der mich Jesus ähnlicher macht, der mir Kraft gibt, Gottes Gesetz, Gottes Wort zu lieben und der mir auch das nahelegt, es auch leben zu wollen. Er zeigt mir Verletzungen auf, wo ich verletzt bin oder wo ich andere verletzt habe. Süchte, Stolz, Streit mit meinen Geschwistern oder vielleicht mit dem Ehepartner oder Sünden zeigt er mir auf, damit wir die am Kreuz eintauschen können, Vergebung erfahren können, ähnlich auch wie es Anna berichtet hat. Damit wir das alte Leben hinter uns lassen können und ein neues Leben mit einer neuen, ungeahnten Lebensqualität erhalten, Vertrauen lernen. Er ist die Kraft zum Leben im Hier und Jetzt in mir. Die Frage, willst du das? Dann halt dein Leben doch Jesus hin. Zeig ihm das. Und wenn du die Kraft erleben willst, die Gott dir da gibt, vielleicht zum allerersten Mal, dann triff doch heute die Entscheidung, dass Jesus in dein Leben kommen darf und auch dein Herr werden darf. Oder vielleicht geht es dir so, dass du schon lange Christ bist, aber dein Glaubensleben dümpelt so vor sich hin. Willst du raus aus dem Trott? Dann sag Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft und Ermutigung in meinem Leben. Ich schaffe das nicht aus mir selbst heraus. Aber ich danke dir für die Gabe des Heiligen Geistes. Ich wertschätze diese Kraft Gottes. Ich wertschätze den Heiligen Geist. Ich möchte uns vielleicht eine halbe Minute Zeit geben zum Reflektieren. Wo stehst du? Wie wirkt Gottes Geist in dir? Und was sagt er dir? Dass jeder in der Stille das beantworten kann. Und Jesus sagt, ihr werdet erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das ist an Pfingsten geschehen. Und ohne Gottes Geist haben wir gar nicht die Kraft, die Liebe Gottes weitergeben zu können. Und das Ziel der Gabe des Heiligen Geistes ist doch, dass die Liebe Gottes Menschenherzen verändert. Ein Gebet hier könnte sein, Herr, ich möchte jemand werden, durch den deine Liebe zu den Menschen fließt. In meiner Ehe, in meiner Familie, meiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Gemeinde, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen und Gottes Kinder werden und sie für die Ewigkeit gerettet werden. Und es ist ein Privileg, dass wir Botschafter Gottes sein dürfen, mit dieser Botschaft für Gott unterwegs sein können. Was hindert dich dran, damit zu beginnen, ein Zeuge Jesu in der Welt zu sein? Es ist wie beim Laufen lernen. Man fängt da an mit kleinen Schritten. Bei uns auf dem Grundstück leben einige Familien mit kleinen Kindern. Man kann das da sehr gut beobachten, wie die laufen lernen. Es fängt mit kleinen Schritten an. Manchmal da stolpern die ein bisschen. Manchmal fallen sie auch hin. Und das kann uns auch so gehen, dass wenn wir als Zeuge Christi unterwegs sind, dass wir mit kleinen Schritten anfangen. Manchmal stolpern und manchmal hinfallen. Aber das Gute ist zu wissen, der Heilige Geist ist da und hilft uns immer wieder auf. Er hilft uns auf und er macht uns Mut, weiterzumachen. gut zu wissen, dass Jesus bei uns ist durch seinen Geist. Und ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die Hunger nach Gott hat. Eine Gemeinde, in der Menschen auf der Suche nach Leben hinkommen und Leben in Christus finden. Eine Gemeinde, in der Gottes Geist, der Heilige Geist wirken kann. Eine Gemeinde, die von Christus begeistert ist und die andere für Christus begeistert und aus seiner Kraft unterwegs ist, wie wir das im Lied gesungen haben, Herr, füll mich neu mit dir. Ich finde es schön, wenn wir mit einer Gebetsgemeinschaft schließen können. Lass uns aufstehen und wer beten mag, darf das gerne machen.